Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Die Saison ist beendet und trotzdem freue ich mich, dass ich wieder meinen Podcast-Partner begrüßen kann, der auferstanden ist vom Krankenbett und der genau wie ich und vielleicht einige da draußen auch sehnsüchtig auf die DFB-Nominierung von Daniel Heuer-Fernandes und Nikolai Rembeck am Donnerstag wartet. Und damit, moin Ben.
Moin Tim, erstmal schön wieder zurück zu sein. Ja, wenn Ferro jetzt für das Tor nominiert wird, noch ein Plot-Twist.
Das ja, wäre absolut. Ja, beide hätten sich es irgendwie verdient, aber letztendlich war es natürlich ein kleiner Augenzwinkern hier an der Stelle gemeint. Genau, wir wollen mal auf, wobei, warte kurz, bevor ich das mache, kann ich noch sagen, das sollen wir da nicht unterschlagen, wenn wir schon einen Witz machen, können wir auch die beiden Nationalspieler ehren, die auf jeden Fall nominiert sind.
Unbedingt.
Und das sind Luka Vucevic und Miro Muheim für Kroatien und die Schweiz. Und dann, Ben, ich werde dir schon über WhatsApp dazu geschrieben, aber auf solchen Kacheln mal wieder das HSV-Logo zu sehen, das ist schon gut, oder?
Auf jeden Fall. Und für beide Spieler sicher auch der Lohn einer guten Saison. Bei Vucevic war es jetzt nicht mehr so überraschend, dass er dabei sein wird. Bei Muheim denke ich schon so ein bisschen. Ja. Er war ja zum Ende auch verletzt, da musste man nochmal zittern. Und ja, super für ihn, dass er dabei ist. Und man kann sagen, das ist auch das Resultat einer Entwicklung, die er vollumfänglich beim Hamburger SV gemacht hat. Also, dass die HSV-Raute da mit zu sehen ist, ist berechtigt.
Ja, bei Muheim kann man sich fast ein bisschen mehr auf die Schulter klopfen als HSV als bei Vucevic, weil zu Recht schreiben bei Vucevic unter die Kachel noch einige, naja, mach da doch bitte das Spurs-Logo hin, weil in dem Moment, wo WM ist, ist er offiziell mehr oder weniger wieder Spurs-Spieler. Aber ja, witzig übrigens, wusstest du, dass Douglas Santos noch spielt? Unser ehemaliger Linksverteidiger?
Nee, wusste ich nicht. Ich wusste, dass er irgendwie mal in St. Petersburg lange noch gespielt hat.
Er ist doch in St. Petersburg.
Sogar russischer Staatsbürger geworden ist.
Ja, genau, das hat er auch. Und er ist im WM-Kader von Brasilien, von Carlo Ancelotti. Also, bisschen Hamburg läuft auf jeden Fall noch bei dieser Weltmeisterschaft rum. Wir wollen jetzt aber nochmal ein letztes Mal auf die Bundesliga-Saison schauen. Wir haben sie jetzt hinter uns gebracht. Der HSV ist auf einem sehr respektablen 13. Tabellenplatz geendet mit, ich gucke es gerade nochmal nach, um nichts Falsches zu sagen, 38 Punkten am Ende. Ich glaube, das hätten wir alle vor der Saison, gerade nach den ersten drei Saisonspielen, so unterschrieben. Am Ende sind es 11 Punkte auf den 16. mit dem VfL Wolfsburg und sogar 12 Punkte auf, nee, es sind 9 Punkte, ich kann schon nicht mehr rechnen. Es sind 9 Punkte auf den VfL Wolfsburg und es sind 12, so rum wird ein Schuh draus, auf Heidenheim und St. Pauli, die absteigen. Also das sind schon gute Zahlen. Wir haben uns jetzt gesagt, wir machen das diesmal auch wieder nicht mit dem alten Muster, weil es jetzt völlig verschwendet ist, einen Aufsteiger des Spiels zu küren, weil das braucht es nicht. Wir gehen wieder, wie ihr das aus der letzten Woche von mir und meinem Vater noch vielleicht in Erinnerung habt, durch so ein paar Storylines durch. Und die erste, die habe ich mitgebracht, das ist das Debüt von Sander Tangweg und das musste ich hier einfach mitbringen, nachdem ich ihn 2 Wochen lang beschrien habe, dass ich möchte, dass er zum Einsatz kommt. Er ist zum Einsatz gekommen, was mich erstmal sehr gefreut hat und es ist jetzt nur ein Spiel. Man darf jetzt nicht überreagieren und sagen, das ist der beste Torhüter, den wir seit Jahren geholt haben, abseits von Ferro. Aber es war ein überragendes Debüt. Ich glaube, das darf man auf jeden Fall sagen. Er hält einen Elfmeter, kommt insgesamt auf 7 Paraden. Und selbst wenn man es gibt ja diese X-Goals-Statistik und da hatte Leverkusen weit über 3, ich glaube 3,27 oder so am Ende. Selbst wenn man die 0,7 vom Elfmeter rausrechnet, hat er hier immer noch 2,5 Tore verhindert, durch statistisch gesehen. Witzigerweise tut sie jetzt auf der Torwartposition in der Woche danach was. Vielleicht hat das was damit zu tun, denn es gibt gerade Medienberichte, dass Ferro seinen Vertrag laut Abendblatt bis 2028 verlängern wird und das zeitnah, dass die Bestätigung kommen soll. Vielleicht, wenn ihr das hört, ist sie schon da. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir es abwarten, bis die offizielle Bestätigung da ist und dann dementsprechend in den nächsten Wochen drüber sprechen werden. Aber Ben, für dich die Frage, wenn Ferro jetzt bleibt, mit dem starken Debüt von Tangweg, kriegen wir eine Torhüter-Diskussion im Sommer?
Ich glaube nicht. Wir haben das schon so oft erlebt, dass Heuer-Fernandes sich gegen Konkurrenten, die gekommen sind, gegen vermeintlich hochkarätige Konkurrenten am Ende durchgesetzt hat. Und ich muss sagen, nachdem ich Tangweg jetzt zum ersten Mal habe spielen sehen, ich saß auch staunend vorm Fernseher, und auch so ein bisschen vielleicht Zwischentöne in seinem Interview bei Sky danach durchgehört habe, vermute ich, dass der als Nummer 2 verschenkt ist und dass er vielleicht auch nicht ewig mit dieser Reservistenrolle hinter Heuer Fernandes beim HSV leben wird. Mhm. Man hat, das gibt dieses Spiel zumindest her, jetzt wieder ein Luxusproblem auf dieser Position, nachdem das mit Daniel Peretz ja zum vergangenen Sommer schon einmal so war, dass du eigentlich zwei Torhüter hättest oder hattest, die bei einem anderen Verein auch jeweils zwei Nummer Einsen hätten bilden können. Und ich glaube trotzdem nicht, dass es eine Torwart-Diskussion geben wird. Heuer Fernandes hat solche Spiele wie Tangwix jetzt gegen Leverkusen gezeigt hat in der Bundesliga-Saison, die jetzt abgelaufen ist, vermehrt gezeigt. Und aus einem Spiel kann man, glaube ich, so eine Diskussion noch nicht ableiten.
Nee, absolut. Ich glaube auch nicht, dass es die Diskussion geben wird, wie jetzt im vergangenen Sommer mit Peretz. Was ich aber schon glaube, ist, dass man grundsätzlich sagt, wie auf jeder anderen Position auch, ist es grundsätzlich erstmal, klar, es ist Heuer Fernandes Tor, aber Tangwik hat eine faire Chance. Ich glaube, das werden wir im Sommer schon erleben. Und das fände ich auch vollkommen richtig, dass man Tangwik nicht direkt zum Start vom Training, Sommertraining sagt, ey, du bist die klare Nummer zwei, sondern du bist der Herausforderer. Und Herausforderer heißt immer, du hast eine Chance auch zu spielen, wenn du es gut machst. Letztendlich glaube ich auch, dass Tangwik wahrscheinlich vielleicht sogar noch das eine Jahr mitmacht. Also schätze ich ihn ein bisher, was man von ihm mitbekommen hat. Ich glaube, im Sommer 2027 werden wir da nochmal eine ganz andere Diskussion führen.
Das mit diesem offenen Zweikampf sehe ich genauso. Das soll es eigentlich auf jeder Position geben. Und klar, wenn er sich jetzt in der Sommervorbereitung, wir können das nur mutmaßen, aber wenn er sich da jetzt sehr in den Fokus spielen sollte, dann hat er zumindest gegen Leverkusen gezeigt, dass er auch eine Nummer 1 durchaus stehen könnte. Ne? Aber ja. Letztendlich, nee, ich glaube, wenn Ferro bleibt und also das Backing, das er bei den Fans hat, das könnte ja kaum größer sein. Ja. Ich glaube, dass er dann auch die Nummer 1 bleiben wird.
Ich glaube, du hast dich einfach in eine sehr gute Position jetzt auf der Torwartposition geschafft, da ohne dass du dafür groß was konntest als Trainerteam jetzt, weil du kannst ja die Leistung von Tangwik nicht beeinflussen, aber du hast halt dafür gesorgt, dass da zumindest schon mal keine Baustelle im Kader auf ist und letztendlich können wir ja auch sagen, Ferro wird ja jetzt nach allen Medienberichten in Anführungsstrichen nur bis 28 verlängern, das sind 2 Jahre. So, und Sommer 27 wäre dann das letzte Mal, wo du ihn vielleicht nochmal zu Geld machen könntest und ich kann mir sogar vorstellen, dass 27 dann der Moment ist, wo man vielleicht den Wechsel, wenn Ferro auch vielleicht nochmal was Neues machen will, da vielleicht anstrebt. Aber das besprechen wir nächsten Sommer. Machen wir mal weiter, Ben. Du hast noch eine Storyline mitgebracht um Fabio Vieira.
Ja, genau. Er hat ein wunderschönes letztes Tor erzielt für den HSV. Jetzt dieser Saison. Er hat nochmal gezeigt, was er für eine Klasse hat. Und ist letztendlich jetzt aber dann doch mit den 6 anderen Leihspielern erst einmal verabschiedet worden. Und es war ja nach dem Spiel gegen Freiburg schon so, dass es gibt immer diese Matchday-Insights, auf denen man auch sehen kann, wie die Spieler sich so freuen nach dem Spiel oder wie sie auch miteinander umgehen, dass einige da bei Vieira so reininterpretiert so und auch eine gewisse Trauer reininterpretieren wollten und dann sagen wollen, ah, okay, der weiß eventuell schon, das ist hier mein letztes Spiel im Volkspark überhaupt. Wohingegen ja einige HSV-Fans auch noch hoffen, dass er eventuell mit guter Verhandlungstaktik von Seiten des HSV noch gehalten werden kann, dass diese kolportierte Kaufoption von mehr als 20 Millionen nicht gezogen wird, ist inzwischen klar. Der HSV hat jetzt unter der Woche, ich glaube, Klaus Koster war das, hat auch nochmal gesagt, dass sie alles versuchen werden, um bei Vieira irgendwie eine Lösung zu finden. Ich muss sagen, ich glaube nicht so richtig dran. Ich würde mich natürlich freuen. Er hat nochmal gezeigt, was für ein außergewöhnlich guter Spieler er ist. Aber ich vermute, dass das mit dem HSV und Vieira auseinandergehen wird. Einfach weil er mit den Leistungen gezeigt hat, dass er bei einem besseren Verein, auch international bei einem besseren Verein spielen könnte. Also es wäre ein großes Glück, ein großes Geschenk, wenn der nochmal zum HSV zurückkommt. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
Ja, genau so. Also ich habe auch einen Post gesehen von so einer Arsenal-Fan-Seite, einem größeren Fan-Account, wo die auch die Situation einfach einmal aufgeführt haben für die Arsenal-Fans und auch so seine Statistiken gezeigt haben. Und da hat ein Arsenal-Fan zu Recht drunter geschrieben, naja, mit den Statistiken finden wir jemanden, der 20 Millionen für den bezahlt. Und das ist halt der Grund, warum sollte Arsenal da jetzt runtergehen? Warum sollten sie die Summe halbieren? Ich glaube es nicht. Ich glaube, der einzige Weg, wie das gehen könnte, wäre, wenn Vieira wirklich sagt, ich will unbedingt zum HSV und ich gehe nur zum HSV und ihr wollt mich loswerden, dann verkauft mich an den HSV. Dann ist vielleicht noch eine Chance da, dann kannst du vielleicht auch mit so Boni, leistungsbezogenen und Weiterverkaufsbeteiligung hatten wir ja mal mit Ludovic Reis bei Barcelona, wo wir denen gesagt haben, ihr kriegt ein Viertel der nächsten Weiterverkaufssumme und ihn dafür dann für ein Appel und ein Ei damals bekommen haben, wenn man es so platt sagen möchte. Ich sehe es auch nicht. Ich glaube, alles so ein bisschen auch so, dass wir wollen, haben das Gerücht jetzt bewusst noch nicht mit dem Podcast genommen, aber es gibt ja schon Gerüchte, dass der HSV sich erste ZOM-Kandidaten anschaut. Auch Grönbeck will man verpflichten. Ich glaube, das Spielerprofil Fabio Vieira, wenn vielleicht auch nicht in gleicher Qualität, wird man nächstes Jahr besetzt haben im Kader. Ich vermute aber, und so klang das bei dir gerade auch, Fabio Vieira wird es nicht mehr sein.
Ich meine, ich finde gut, dass der HSV sich da verbal sozusagen nicht so früh aus dem Spiel nehmen lässt. Ne? Und Vera hat auch nochmal gesagt, wörtlich hat er das sogar so gesagt, er spürt auch die Liebe der Fans. So, ne? Aber es ist halt immer die Frage, du hast es gesagt, ne? 20 Millionen, dafür findet Arsenal einen Abnehmer, dafür gibt es einfach zu viele Vereine zwischen dem HSV und dem FC Arsenal. Ne? Also ja. Man muss nur mal in die Türkei gucken, ne? Wenn Fenerbahce sagt, den wollen wir haben, dann wird das für die wahrscheinlich irgendwie darstellbar sein.
Ja, absolut. Die haben die Kohle und im Zweifel, das meine ich jetzt nicht böse, du weißt genau, wir beide sind große Fans auch von der Stadt Hamburg, aber wenn man mir die Wahl gibt, in Istanbul am Bosporus zu leben oder in Hamburg, ich weiß, was ich nehmen würde, glaube ich, wenn ich ehrlich bin. Also ich ganz ehrlich zu mir sein muss und glaube, viele da draußen sehen das ähnlich. Also warten wir es ab. Ich glaube, bei Vieira ist einfach auch das Plädoyer, das wird nicht innerhalb der nächsten 3 Wochen geklärt sein, sondern das wird sich wahrscheinlich bis die WM durch ist ziehen. Ehrlicherweise, weil Arsenal wahrscheinlich auch pokern wird, gucken wird, kommt wer anders, vielleicht auch Vieira pokern wird. Das ist ja für ihn jetzt, er hat ja seine Karriere gerade so ein bisschen wiederbelebt, ehrlicherweise, durch den Stint beim HSV. Und deswegen ist es auch gut, finde ich, dass der HSV sich schon mal mit Ersatzkandidaten befasst. Einfach, dass man dann im Zweifel nicht so planlos ist und nur auf das Feld Vieira setzt.
Ich muss sagen, dass diese Leerstelle, wenn sie denn entstehen sollte, meiner Meinung nach aber auch einen gewissen Druck auf die Kaderplaner ausüben wird, weil zu sagen, okay, ein Spieler von diesem Format müssen wir ersetzen, das ist super schwer. Ne? Also du musst im Grunde hoffen, dass du wieder so einen Treffer landest
oder
irgendeinen Deal machst oder irgendeinen Moment sehr gut erwischst, wie das bei Vieira ja auch der Fall war. Um nochmal einen Spieler von dem Format auf der Position zu bekommen, weil klar, wir haben jetzt die Gerüchte hier bewusst rausgelassen. Die Spieler, die jetzt da zu lesen waren, sind vom Papier her nicht so gut wie Fabio Vieira.
Nee, aber ich glaube, das wirst du auch, da muss man sich, glaube ich, auch freimachen von, dass man das kriegt, wenn man Vieira nicht kriegt. Also 1:1 ein Spieler. Was, glaube ich, das Ding ist oder was eine bessere Ausgangslage ist als letzten Sommer. Guck mal, letzten Sommer mussten wir locker 7-8 Planstellen in dieser Mannschaft stopfen. Und jetzt reden wir über 2-3 Planstellen, vielleicht 4 in der Startaufstellung. So, und da sag ich dann ehrlich, okay, da hast du dann vielleicht auch das nötige Kleingeld. Jetzt im zweiten Jahr Bundesliga, du wirst mehr TV-Geld kriegen, um auf Kandidaten zu gehen, die vielleicht das dann im Laufe der Saison vom Output her zumindest so hinkriegen, dass es weiterhin funktioniert. Also ich glaube nicht, dass der HSV verdammt ist, nur weil Fabio Vieira nicht zurückkommt.
Nee, vielleicht verdammt nicht, aber wenn man jetzt mal sagt, okay, Vuskovic ist weg und Vieira ist auch weg. Die Qualität sozusagen auf andere Schultern, auf mehrere Schultern zu verteilen, erfordert ja schon ein sehr anspruchsvolles Kadermanagement. Also da musst du schon genau gucken, wen hole ich eigentlich und bekomme ich diese Qualität überhaupt 1:1 dann vielleicht durch 3 oder 4 Spieler ersetzt. Oder muss ich eventuell sogar der Kader wäre dann anders ausgewogen und vielleicht müsste ich dann sogar an der Spielweise ein bisschen was anpassen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es zu weit gedacht, aber grundsätzlich wirst du diese Qualität in der Form nicht nochmal ersetzt bekommen. Das ist ausgeschlossen in meinen Augen.
Also ich glaube auch, dass du da recht hast, aber letztendlich gehört das auch zum normalen Prozess von einem Aufsteiger in die Bundesliga, wenn er sich hält im ersten Jahr, dass Leute gehen und dass du dich dann weiterentwickeln musst. Und da nehme ich jetzt einfach sowohl Merli Polzin und das Trainerteam in die Pflicht, die mir zumindest gezeigt haben, dass sie das können, weil sie es auch letzten Sommer geschafft haben, eine noch viel krassere Kehrtwende in der Spielweise hinzukriegen, von diesem dominanten Ballbesitzfußball und wir schlagen 100 Flanken und erdrücken den Gegner, zu wir stehen hinten dicht und kontern. Jetzt, der nächste Schritt ist wahrscheinlich gar nicht so groß, um dann einfach vielleicht an ein, zwei Stellschrauben zu drehen, um irgendwie Fabio Vieira ersetzt zu bekommen auf andere Art und Weise. Deswegen, ich vertraue dem Trainerteam und es ist immerhin keine Wintertransferperiode. Das heißt, ich habe auch ein gewisses Grundvertrauen in Klaus Costa, ehrlicherweise. Gut, wollen wir dann mal weitermachen? Wir wollten ja nochmal auf unseren Stadtrivalen gucken und dem auch nochmal kurz Raum geben hier.
Genau, du hast es schon gesagt, der FC St. Pauli ist am 34. Spieltag nach einer 1:3-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg in die zweite Bundesliga abgestiegen. Der Kiez-Club beendet die Saison aufgrund weniger erzielter Tore tatsächlich noch hinter dem FC Heidenheim, also steigt als Tabellenletzter ab. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich das Ganze schon mit einem gewissen voyeuristischen Interesse verfolgt habe, vielleicht jetzt nicht mit Thema, aber ich habe es mir natürlich schon interessiert angeguckt. Auch die Interviews danach habe ich alle gesehen. Das hätte ich bei der Konstellation aber, glaube ich, auch gemacht, wenn da andere Vereine gegeneinander gespielt hätten. Am Ende war es dann auch gar nicht so dramatisch. Wolfsburg hat das Spiel verdient gewonnen, St. Pauli ist verdient abgestiegen. Und der HSV wird in der kommenden Saison nur ein Derby spielen, nämlich das gegen den SV Werder. Wir haben jetzt natürlich auch so ein bisschen diskutiert, sollte man als HSV-Fan überhaupt darauf reagieren, das ist für uns Thema oder nicht, sollte man als HSV-Fan mit Spott auf den Aufstieg des FC St. Pauli reagieren. Wir sprechen da gleich drüber, ich sage erstmal, was ich dazu denke, ich finde nicht. Gerade beim HSV sollte man wissen, wie schnell man vom Hund zum Baum werden kann. Und der HSV ist meiner Meinung nach auch so ein großer Verein, dass er ganz gut ohne so einen ständigen Bezug auf den FC St. Pauli funktioniert. Letztendlich ist es das einzige Stadtderby der Bundesliga gewesen, ich glaube sogar das einzige Stadtderby des deutschen Profifußballs vermutlich, also nagelt mich
Berlin
nicht auf
gibt's noch. Berlin gibt's noch.
Aber Union gegen Hertha. Aber die spielen ja nicht, die spielen ja kein Punktspiel gegeneinander.
Achso, du meintest jetzt in der letzten Saison. Ja, genau, da war es das einzige, da hast du recht. Ja,
ja, das, so meinte ich das. Mhm. Und dass es das nicht mehr gibt, ist natürlich schade. Auf der anderen Seite hatte ich letzte Saison den Eindruck, dass in den Nordderbys auch mehr Feuer drin war. Also die Stadtderbys, das waren beides gerade für den HSV super zäh und auch enttäuschende Angelegenheiten. Ja. Wir können den Bogen zu dem ersten Stadtderby noch einmal schlagen. Wenn mir da jemand gesagt hätte, St. Pauli steigt als Letzter ab, der HSV hätte als 13. die Klasse, hätte gesagt, okay, das will ich erstmal sehen.
Ja.
Da haben wir noch gesagt, im Grunde macht St. Pauli dem HSV gerade vor, wie es gehen sollte, wie es gehen könnte. Mhm. Und ja, die haben auch gezeigt, dass man so eine vorschnelle Beurteilung vielleicht auch nicht so vorschnell treffen sollte, wie auch immer. Ja. Ich war schockiert, wie sie zum Teil aufgetreten sind am Ende, war jetzt aber auch nicht so nah dran, dass ich das hundertprozentig beurteilen könnte. Wie hält man das jetzt am besten? Also als Schalke aufgestiegen ist, ne, da gab es doch von Dortmund diesen Post, fast hätten wir euch vermisst mit diesem, mit diesem Flugzeug. Vielleicht können wir es ein bisschen so halten.
Ja. Ja, finde ich gut.
Wie siehst du es? Also,
ja. Also ich finde, im Moment des Abstiegs war eine gewisse Häme okay, aber auch nur an diesem Tag, sage ich ehrlich, wie es ist, in meinen Augen. Also ich habe an dem Tag auch in meiner, wer mir auf Insta folgt, wird das gesehen haben, gepostet, dass sie auch mal 7 Jahre jetzt unten schmoren mit dürft. Weil ich fand, dass St. Pauli in den letzten Jahren auch immer wieder eine Figur gegenüber dem HSV gemacht hat, die es auch gerechtfertigt hat, dass du dann mal so das L zurückzeigst, ehrlicherweise. Weil auch, dann lief da auf deren Aufstiegsfeier im Stadion auf einmal, wer wird deutscher Meister, HSV, Oke Göttlich und Fabi Hürzele haben Richtung HSV geschossen und so. Das gab es ja in dem Rahmen, natürlich gab es von Fanseite aus scheiß St. Pauli-Rufe, als wir aufgestiegen sind gegen Ulm vor ungefähr einem Jahr. Aber das hielt sich in einem wirklich sehr kleinen Rahmen und dann da war die Konzentration sehr auf den HSV selber und vor allem von den Akteuren, während das bei St. Pauli nicht so war. Und ich finde, da war es schon okay, dass man im ersten Moment auch immer sagt, okay, ich find's irgendwie lustig, aber du hast es gesagt, natürlich fehlt uns ein Derby, wir dürfen jetzt stattdessen, ich glaube NDR war das, die hatten heute einen Post, statt 6 Kilometern darfst du jetzt 512 Kilometer fahren zu einem Bundesligaspiel, nämlich nach Elversberg, die ja aufgestiegen sind, das wird nächstes Jahr auch ein Thema, worüber wir sprechen dürfen, Elversberg in der Bundesliga. Weil ich noch zu dir gesagt habe, nach dem Ulm-Spiel, jetzt müssen wir endlich nicht mehr nach Elversberg. Ja, siehe da, ein Jahr später müssen wir es wieder und wir sind trotzdem noch in der Bundesliga. Wer hätte es gedacht? Nein, ich komme auf den Punkt am Ende, dass ich da sehr mit dir auf einer Linie bin. Dieses Voyeuristische, das hätte ich auch gehabt bei anderen Vereinen, einfach weil man, glaube ich, auch ein bisschen froh ist, wenn man selber lange natürlich da irgendwie... Also, ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, der HSV hat nie richtig im Keller gesteckt in dieser Saison, aber der Abstiegskampf war auch nie weg aus der Saison. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen und dann diese pure Erleichterung zu haben, dass man am letzten Spieltag sich das wirklich, wie du es gesagt hast, aus dieser voyeuristischen Perspektive anschauen kann und das Drama entfaltet sich vor deinen Augen, ohne dass du irgendeine Regung dazu hast, fand ich völlig okay. Wie gesagt, ich finde es okay, dass man auf St. Pauli dann auch mal ein bisschen draufgehauen hat. Ich würde sagen, es hört auf, wenn es jetzt sich über den Sommer hinauszieht, ehrlicherweise, weil da hast du auch schon gesagt, wir wissen selber, wie schnell das geht und da sollte man dann ein bisschen mehr Größe zeigen als die anderen.
Und es kann für den HSV auch eine Warnung sein, wie schwer diese berüchtigte zweite Saison nach dem Aufstieg auch sein kann. Ne? Also ja. St. Pauli hat das ja mit ähnlichen Mitteln versucht, hat auch an dem Trainer festgehalten, was ich grundsätzlich, ist das auch eine sympathische Idee. Ich glaube, dass es ihnen in dieser Saison auch zum Verhängnis geworden ist. Aber gerade diese zweite Saison, vor der der HSV jetzt auch steht, vielleicht auch so ein kleines warnendes Beispiel.
Ja, zweites Jahr, sagt man ja immer, ist das Schwerste. Und wenn du das zweite Jahr überlebst, dann ist die Chance, dass du dich etablierst, sehr gut ab dem dritten Jahr. Wobei, guck dir Heidenheim an, ne? Die sind jetzt im dritten Jahr abgestiegen, aber...
Ja, zweites Jahr Relegation gegen Elversberg, also...
Ja, gut, also das... Ja, da hatte ich ja sogar ein bisschen recht. Jetzt können wir kurz mal vielleicht hinter die Kulissen gucken. Ich habe dir damals ein Foto geschickt von dieser Aufnahme vom Elversberg-Stadion und habe geschrieben, da wird nächstes Jahr Bundesliga gespielt. Ich hatte nicht ganz unrecht, ich bin ein Jahr zu früh gewesen, aber...
Genau, du hast ja ganz unrecht und es sieht auch fast immer noch genauso aus, da hatte ich den Eindruck.
Also die Tribüne ist immer noch nicht da, ne?
Ich hatte am Sonntag die Zweitliga-Konferenz geguckt und ich war echt entsetzt. Also ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wie viele Zuschauer passen da momentan rein?
10.000. Ja, 10.000. Es wird auf 15 ausgebaut, aktuell sind es 10 und sie spielen mit einer Sondergenehmigung, aber sie haben die Lizenz für die Bundesliga bekommen, also alles in Ordnung da. Aber ich habe auch gelesen, dass diese Tribüne nicht fertig sein wird bis zum Saisonstart. Also wir werden da wahrscheinlich weiter auf die Felder und Wiesen der Kaiserlinde schauen. Du hast es gesagt, zweites Jahr ist das Schwerste. Vielleicht ist das eine gute Überleitung, weil man muss natürlich auch den Kader dann anpassen entsprechend. Und ein Spieler, der wahrscheinlich kommen wird, über den wollen wir jetzt sprechen, weil irgendwie im Laufe der Woche ziemlich sicher, oder wenn man zumindest in den Hamburger nahen Medien glauben mag, ziemlich sicher die Verkündung kommen wird. Das ist Kofi Amoako, 21 Jahre alter zentraldefensiver Mittelfeldspieler von Dynamo Dresden. Der steht, wie gesagt, kurz vor einem Wechsel zum HSV. Ich habe ein bisschen was mitgebracht und dann wollen wir beide das auch nochmal kurz ausdiskutieren, weil wir haben schon festgestellt im Vorgespräch, wir haben da andere Meinungen.
Also, wir wissen es nicht.
Ja, dieses Jahr hat er 32 Spiele gemacht für Dynamo Dresden. Sein Werdegang geht über die Jugend vom VfL Wolfsburg und vom VfL Osnabrück, also Niedersachsen durch und durch. Und er soll jetzt die Woche seinen Medizincheck machen. Das Ganze hat sich ein bisschen gezogen, weil er ja noch mit Dynamo am Sonntag um den Klassenerhalt gekämpft hat. Was kann man über ihn so sagen? Für die Leute, die sich mit der zweiten Liga nicht so befassen und Amoako nicht so als Begriff ist, er ist vom Profil her ein klassischer defensiver Sechser, der seine Qualitäten klar auf dem Papier in der Defensive hat und nicht in der Offensive. Das sieht man auch bei seinen Statistiken. Er hat bei Dresden für den Aufsteiger ein wirklich überragendes Jahr als defensiver Sechser gespielt. Man kann dort mit Fug und Recht sagen, er ist einer der besten Sechser der zweiten Liga gewesen in der letzten Saison, wenn es um diese Defensivrolle geht. In der offensiven Rolle überzeugen seine Statistiken gar nicht, entspricht aber auch seinem Profil und dem, was er bei Dynamo in diesem 4-2-3-1, was die Spielen gespielt hat. Da war er nämlich diese klassische, im modernen Fußball nennt man es Holding Six. So, das war er da mehr oder weniger. Er ist also eher ein potenzieller Backup für Nicolai Remberg als für Albert Zambi-Lokonga. Ich glaube, da machen wir uns nichts vor. Und man muss natürlich sagen, der Sprung in die Bundesliga ist nochmal ein großer. Da haben wir auch ein paar Beispiele bei uns im Kader von Spielern, die in der zweiten Liga gut performt haben. Grundsätzlich gilt Amoako aber im Vergleich zu manch anderem Spieler, der bei uns den Sprung da nicht geschafft hat oder noch nicht geschafft hat, bei vielen Scouts als vielversprechendes Talent, spielt auch U20-Nationalmannschaft, übrigens bei Hannes Wolf, auch der Name beim HSV, und ist durch den Klassenerhalt von Dynamo jetzt für eine Transfersumme irgendwo zwischen 1 und 2 Millionen Euro durch eine Ausstiegsklausel zu haben. Und jetzt die Frage, Bent, findest du, es ist ein sinnvoller Move für den HSV, den Kader im zentral-defensiven Mittelfeld weiter zu verstärken mit Amoako?
Also grundsätzlich einmal vielleicht zu dieser Transfergeschichte und wie beurteilen wir sozusagen Transfers vorab. Ich glaube, dass der Blick auf die vergangene Saison zeigt, dass auch wir beide da hin und wieder mal ordentlich daneben lagen. Also
ja,
was den Rembeck-Transfer angeht, da habe ich rumgemosert und ich vielleicht, was du so zu Downs gesagt hast, das willst du vielleicht auch nicht nochmal anhören.
Ja, nee.
Man kann das vorher nicht wissen. Ne? Und bei mir kommt es bei Amoako noch erschwerend dazu, dass also kann sich ja jeder mal selbst fragen, wie viele Spiele von Dynamo Dresden in der letzten Saison von der ersten bis zur 90. Minute gesehen hat. Bei mir ist es kein einziges. Mhm. Ich hatte ihn jetzt am vergangenen Wochenende gegen Kiel gesehen, da hat er sogar eine Vorlage noch gegeben. Aber so richtig auffällig fand ich ihn auch nicht. Du hast die Scouts angesprochen und ich glaube, wenn der HSV sich um ihn bemüht hat und andere Vereine sollen sich ja auch um ihn bemüht haben, dann scheint ja irgendwas los zu sein mit ihm. Und ich glaube, dass man so ein bisschen auch auf die Scouts vertrauen sollte, dass die einen Spieler länger beobachtet haben und gesagt haben, okay, hier guck mal, der passt in das Profil, der wäre eine Verstärkung für den Kader. Und natürlich, du hast es jetzt gesagt, ist er eher ein Spieler, der sozusagen auf die Verstärkung der Breite abzieht, wenn er denn eine Verstärkung ist, das können wir jetzt noch nicht sagen. Und ich finde, dass man auf dieser Position noch einen haben kann. Wir kennen Remberg alle, der wird in der Saison wahrscheinlich mindestens einmal gesperrt ausfallen, einmal. Und wir haben auch Sambi kennengelernt, der wahrscheinlich keine 34 Spiele machen wird, einfach weil er ja körperlich hin und wieder auch mal Pausen braucht, wenn man das richtig gesehen hat. Und das ist ja auch Profisport nicht verwerflich. Alles gut. Und wenn du dann sozusagen noch einen hast, der da einspringen kann, da finde ich das grundsätzlich gut, weil so einen weiteren wirklich gelernten Sechser hat der HSV ja momentan auch nicht. Daniel Fatih könnte spielen, aber er spielt es ja offensichtlich nicht mehr. Also ich glaube, er hat in dieser Saison nicht einmal da gespielt.
Ja, stimmt.
So, und deswegen, ich finde es schon okay, dass man das macht. Auf der anderen Seite, Daniel Fatih ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch die guten Zweitligaspieler. Und ich glaube, also du gehst ja wahrscheinlich mit, wir hätten nach dem Ende der Zweitligasaison 2024/25 gesagt, Daniel Fatih gehört zu den besseren Zweitligaspielern.
Ja, absolut.
Er hat in der Bundesliga Probleme gehabt. Das Gleiche gilt für andere Spieler, die der HSV hatte, ne? Rayon Philippe zum Beispiel. Man hätte gesagt, der hat zu den besten Zweitligaspielern gehört, hat ähnlich wie Amoako auch in einer Mannschaft gespielt, in der er auch anders glänzen konnte, weil die Gesamtqualität vielleicht nicht so hoch ist. Aber auch bei dem war es so, dass er in der ersten Liga Probleme hatte. Es sind viele andere Spieler, die man noch nennen könnte. Im Grunde ist der einzige Zweitligaspieler, den der HSV mitgebracht hat, der vollumfänglich Bundesliga-Niveau bewiesen hat, Daniel Heuer-Fernandes. Und vielleicht Miro Moheim auch noch. Ne? Also, das muss man ihm, glaube ich, auch geben. Und deswegen, er wird kein Spieler sein, der dem HSV nochmal die Klasse hält, alleine. Würde ich jetzt mal vermuten. Aber ich glaube, für die Kaderbreite ist es gut. Und vielleicht können, also machen wir ja sowieso, wir sind ja sowieso eher defensiver unterwegs, aber ich glaube, wir können schon mal versprechen, dass wir auch jetzt in diesen ganzen Transfergerüchten, die kommen werden und wenn Transfers getätigt werden, in unseren Vorabbeurteilungen so umgehen werden, dass niemand von vornherein verurteilt wird und jeder bekommt eine Chance und dass aber auch niemand von vornherein in den Olymp gehoben wird. Denn du kannst es nicht wissen. Das hat auch diese Transferperiode beim HSV nochmal gezeigt und die Saison.
Ja, absolut. Also letztendlich bin ich da voll bei dir und weil vielleicht kam mein Eindruck auch eher daraus, dass du da negativer bist, weil ich ihn von Anfang an wirklich als reinen Backup sehe. Ich glaube, Amoako ist wirklich gedacht, dass Rambo den Großteil der Spiele macht und wenn Remberg ausfällt aus... Wir hatten jetzt auch Glück, ehrlich gesagt, in dieser Saison, dass Remberg sich auch nicht verletzt hat, ne? Also es ist ja auch ein Spieler von seinem Spielertyp mit den vielen Grätschen und in den viele Zweikämpfe gehen, da ist schneller mal ein Band durch, als man gucken kann, ne? Der hat uns jetzt in Anführungsstrichen nur zwei Spiele gesperrt mit Gelbsperren, gefehlt mit Gelbsperren. So, das kann nächstes Jahr auch anders aussehen und ich habe ja, mein großer Kritikpunkt war ja in dieser Phase, wo es nicht so lief, dass wir in der Breite nicht qualitativ gut genug sind. Und ich finde, Amoako ist ein spannender Shot, das Ganze zu versuchen. Ich bin in allem sehr bei dir. Natürlich habe ich auch gesagt, Bundesliga ist ein Sprung, muss man erstmal schauen, aber auf dem Papier kriegen wir für 1 Million ein vielversprechendes zentraldefensives deutsches Talent, der hinter Remberg auch keinen Druck hat, direkt performen zu müssen, der sich durch mehrere Minuten immer mal wieder vielleicht auch an das Niveau Bundesliga erstmal gewöhnen kann. Ich glaube, das Problem bei vielen Zweitliga-Profis, die diese Saison auch nicht funktioniert haben, zum Beispiel in Rayan Philipp ist ja auch, dass der am Anfang starten sollte, dann auch positionsfremd für ihn und das hat einfach gar nicht funktioniert, das muss man so ehrlich sagen. Bei Amoako denke ich mir, okay, der quasi seiner Rolle, die er im Kader haben wird, ist das, glaube ich, eine gute Kiste, weil wenn der funktioniert, ist das jemand, den du wahrscheinlich in 2-3 Jahren für 10, 15 Millionen irgendwie weiterverkaufst mit dem Alter und dem Profil und was er kann. Deswegen, dass man den Shot geht für unter 2 Millionen, finde ich, ist total okay vom HSV. Ich glaube, da wirst du mir auch nicht widersprechen.
Nee, und vor allem durch den Elversberg-Aufstieg wird das ja auch fast refinanziert schon.
Ja, also ist es ja fast schon. Also bei Poreba gibt es ja schon die News, dass sie es ziehen werden, ziemlich sicher. 1,5 Millionen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo zwischen 1 und 2 das liegt, aber 90% der Transfersumme sollten wahrscheinlich refinanziert sein damit schon mal.
Das Kuriose ist, man hätte natürlich auch sagen können, man nimmt Poreba zurück, der ja auch sich offensichtlich zu einem der besten Sechser der zweiten Liga gemausert hat. Ne? Also es ist schon so ein bisschen merkwürdig. Aber naja, Jetzt ist es so.
Wobei da ja klar war, schon während der Saison, dass Elversberg wahrscheinlich auch in der zweiten Liga bei ihm auf jeden Fall die Kaufoption ziehen wird.
Genau, sie haben die Kaufoption, ja.
Er war ja auch der Leistungsträger da in dem Umfeld. Ne? Und man wusste ja auch nicht, wie entwickelt er sich. Und das war von den Elversbergern auch ein gut gemachter Deal. Das muss man ihnen auch mal wieder lassen. Absolut. Sie sind nicht umsonst da, wo sie jetzt sind. Aber ich glaube, unterm Strich kann man es zusammenfassen, was du gesagt hast. Wir geben erstmal jedem eine Chance. Kofi Amoako klingt erstmal auf dem Papier nicht total schockierend, klingt nach einem Transfer, der, vielleicht reden wir im nächsten Sommer drüber, dass es einer der besseren war, das werden wir sehen, weil, und das ist das Credo, glaube ich, was wir da abschließend zu sagen können, die Wahrheit liegt immer auf dem Platz und wir bringen hier jetzt immer unseren Eindruck mit und wir bringen immer mit, ob wir sagen, das ist für die Rolle, die er spielt, das hast du ja auch schon gesagt, was wir glauben, dass es sinnvoll für den HSV ist. Und mehr können wir gar nicht tun, weil wir sind keine Scouts, du hast es gesagt, also ich habe Dynamo-Spiele dieses Jahr gesehen, aber halt auch nicht von 1. bis 90. Minute, sondern halt in der Konferenz mal ab und zu oder so. So, von daher schauen wir mal, was Kofi Amoako bringt. Grundsätzlich ist es erstmal ein solider Deal, glaube ich. Ich glaube, damit kann man es beschreiben. Ob das, was wir vor der Saison gemacht haben, auch so solide war, da kommen wir jetzt zu, denn wir haben ja vor der Saison, vor dem ersten Spieltag, die Bundesliga-Tabelle getippt und wie jede guter Bundesliga-Berichterstatter, der das gemacht hat, machen wir uns jetzt auch einmal nackig und schauen darauf zurück. Und ich bin sehr froh, dass wir dieses Jahr nur die Tabelle getippt haben und nicht noch irgendwie Überraschung, Enttäuschung der Saison und so. Ich glaube, da hätte man bei einigen Sachen echt auf die Klappe fallen können.
Willst du die Tabelle einmal aufmachen oder soll ich?
Ich habe die Tabelle schon offen. Die Bundesliga-Tabelle, die habe ich. Wie wollen wir es denn angehen, Ben? Wollen wir von unten oder nach oben? Von oben durchgehen?
Wir haben, glaube ich, damals vor der Saison unten gestartet. Ich würde sagen, da starten wir nochmal unten.
Genau. Was war denn, also in echt, ich würde sagen, ich sage immer den ersten Platz als erstes. In echt, 18. der FC St. Pauli. Wen hast du da?
Den ersten FC Heidenheim.
Ich auch. Ich würde sagen, das ist okay. Die sind 17. geworden. Damit kann man leben. Jetzt wird schon spannend. Platz 17, wen hast du bei dir?
Den FC St. Pauli.
Ey, Bent, richtig gut. Zwei von zwei Aufsteigern, richtig getippt. Ich habe Union Berlin. Weil ich St. Pauli komme ich später noch zu, die habe ich deutlich stärker gesehen. Aber Union hat mich einfach mit Steffen Baumgart nicht überzeugt. Hab natürlich zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Schirm gehabt, dass die Heldin Marie-Louise Eter kommen wird und Union retten wird. Aber das ist auf jeden Fall ein Mist gewesen. Das sehe ich auch ein. Union am Ende 11. geworden, noch vor dem HSV gelandet. Das ist ein Schuss in den Ofen. So, Platz 16 ist der VfL Wolfsburg geworden. Das wird keiner von uns so in der Tabelle haben. Bevor ich gleich meine Schelte kriege, wen hast du auf 16?
Ja, ich habe da jetzt Union, also auch nicht viel besser.
Ja, kann man so abkürzen. Ja, ich habe den HSV. Ich war wirklich nach der Mann. Ja. Ich war nach der Vorbereitung echt skeptisch, das Pirmasens-Spiel, das kann man ja auch in die Folgen nochmal reinhören, das hat uns ja beide auch sehr emotionalisiert, das war auch die Folge nach Pirmasens, in der Folge haben wir das Pirmasens-Spiel rückwirkend besprochen und ich dachte einfach, boah, ich habe ganz mieses Gefühl, das war auch noch vor Sambi Lokonga, Vuškovic und Fabio Vieira und dachte einfach, okay, mit 16 wäre ich zufrieden und habe sie deswegen auf 16 getippt, aber wir sind 13. geworden. Ich nehme den Minus-Take und ich sage auch ganz ehrlich, jede Schelte ist berechtigt. Ich habe nicht geglaubt. Nächstes Jahr werde ich mehr an Merlin Polzin und an unsere Mannschaft glauben. Damit machen wir weiter mit Platz 15. Das ist sind echt die Bremer geworden. Wen hast du auf Platz 15, Ben?
Da habe ich jetzt den HSV. Und ich muss sagen, nach diesem Pirmasens-Spiel, also ja, du weißt auch noch, wie ich da drauf war, genauso wie du. Relegation ist für mich wirklich so, es ist wahnsinnig nervig und man stelle sich vor, es wäre jetzt gegen Paderborn gewesen, gegen die SC Wolfsburger spielen müssen. Deswegen habe ich den HSV auf Platz 15 getippt. Ja. Und ja, auch das wäre vor der Saison, wenn jemand gesagt hätte, Platz 15, wir hätten es ja alle gemacht.
Ich glaube, von mir kommt jetzt der schlechteste Take von uns beiden in dieser gesamten Prognose, was Prediction und tatsächlicher Tabellenplatz betrifft, weil ich gucke es mal nach, zwischen da, wo ich sie predicted habe und da, wo sie wirklich gelandet sind, liegen Tabelle 10 Tabellenplätze und ich bin froh, dass wir das hier nicht wie manche FIFA-Streamer mit Geld machen, was wir dann raushauen für schlechte Takes, weil da würde ich richtig zur Kasse gebeten werden. Mein Platz 15 vor der Saison war die TSG 1899 Hoffenheim, die stabil 5. geworden sind und am letzten Spieltag mit einem Sieg auch noch stabil in die Champions League hätten kommen können.
Ja, machst du nichts.
Ja, kannst du nichts machen. Ich habe nicht beliebt. Ich habe dem Hype vor der Saison, wollte ich nicht glauben und war da immer noch von der letzten Saison sehr gebrandmarkt und hab da diesen absolut schlechten Take rausgekommen. Was soll ich sagen? So, Platz 14. In echt sind es die Kölner geworden. Und bei dir, Bent?
Auch die Kölner.
Hey, der erste, nee, doch, müsste der erste Volltreffer sein, ne?
Ja, der erste. Ja.
Ich bin knapp daneben, ich habe nämlich die Bremer. Platz 15 sind sie geworden, Platz 14 waren sie jetzt bei mir. Passt, würde ich sagen. Platz 13, da steht unser glorreicher Hamburger Sportverein.
Ja, ich habe da die Bremer jetzt.
Ja, ich habe St. Pauli. Ich bin sehr dem Hype nach der Saisonvorbereitung aufgesessen beim FC St. Pauli. Und hätte vielleicht ein bisschen mehr drauf schauen können, dass sie einfach gegen Norderstedt 28 Mal an dem Wochenende aufs Tor geschossen haben und kein Schuss war drin. Ne? Also.
Ja, da konnte man es schon erahnen, wenn man genau hingeguckt hätte.
Man hätte es erahnen können, sagen wir es so. Aber St. Pauli, kein guter Take in dem Fall. So, Platz 12 sind die Gladbacher geworden. Und bei dir?
FSV Mainz 05.
Ja. Ist, würde ich sagen, in Ordnung. Sie sind dann deutlich höher noch im Endeffekt auf Platz 10. Ja, es sind zwei Plätze, das ist okay. Ich habe da den VfL Wolfsburg. Finde ich auch okay, ehrlicherweise, weil Wolfsburg auf 16 tippen, die Prediction will ich sehen, wo das einer gemacht hat vor der Saison.
Ja, ist eine der großen Überraschungen, muss man echt so sagen.
Deswegen finde ich Platz 12 völlig okay. Gehen wir weiter auf Platz 11. Da habe ich die Gladbacher.
Ich auch, ja.
Union Berlin ist es geworden. Sind wir ein Platz von weg, ist ziemlich predicted. Platz 10 sind die Mainzer. Wen hast du auf 10?
Ja, das ist hier, glaube ich, mein schlechtester Take. Das ist nämlich der VfL Wolfsburg, 6 Plätze daneben.
Aber okay, zumindest hast du predicted, dass sie nicht irgendwie in Champions League, Europa League oder sowas kommen. Sowas hat man ja gesehen in den Predictions vor der Saison. Ich habe auf Platz 10 die Kölner. Da bin ich auch ein bisschen daneben. Die waren doch ein bisschen schlechter. Auch da gebe ich ehrlich zu, bin ich ein bisschen dem Hype der Vorbereitung und dem Sieg gegen Bergamo im Testspiel unter anderem aufgesessen. Und am Anfang der Saison sah es ja lange so aus, ganz lange, fast bis in den Winter, als ob man damit fast zu niedrig war. So, und jetzt am Ende sind sie dann ausgetrudelt. Platz Nummer 9 ist in echt der FC Augsburg. Und bei dir?
TSG Hoffenheim, also auch deutlich ein bisschen vorbei. Ja.
Aber keine 10 Plätze. Ich habe meinen ersten Volltreffer, ich habe nämlich den FC Augsburg auf Platz 9. Ja. So, Platz Nummer 8, die SGE aus Frankfurt, Eintracht Frankfurt. Wen hast du auf 8?
Bayer 04 Leverkusen war ein Hot Take, der sich auch nicht bewahrheitet hat.
Ja, wer weiß, mit Erik ten Hag vielleicht schon. Also dann... Das hatte man ja auch nicht auf der Rechnung, dass sie nach zwei Spielen schon den Trainer wechseln. Ich habe auf der 8 Mainz 05. Ist, denke ich, okay. Ich habe sie ein bisschen stärker eingeschätzt, als sie waren. Sah zwischendurch aus, als ob das ein absoluter Horror-Take wird mit Platz 17 im Winter. Haben sich dann ganz schön gefangen unter Urs Fischer. Denke mal, zwei Plätze Diskrepanz ist okay. So, dann kommen wir zum Conference-League-Platz, Platz 7. Wer ist es bei dir?
Ja, also auch daneben der FC Augsburg. Ich muss sagen, ich war auch sehr angefixt von der Idee, dass Sandro Wagner die in nicht geknackte Höhen führen würde. Ja. Das ist ja, wie es ausgegangen ist, wissen wir alle.
Ja, voll. Ich habe da den VfB Stuttgart. Ich dachte, okay, mit dem Woltemade-Transfer
krass
wird das echt. Ja, ich habe echt ein bisschen Sebastian Hoeneß, glaube ich, unterschätzt. Und was der, ich dachte halt einfach, guck mal, sie haben das zweite Jahr in Folge echt wichtige Spieler verloren. Und ich dachte so, komm, nicht ein drittes Jahr kriegen sie es hin, aber sie kriegen es hin. Platz 4. Das nehme ich als L, weil zwischen Conference League und Champions League sind auf jeden Fall ein paar Plätze Platz. Mein Platz 6 nehme ich nicht als L. In echt ist es Bayer Leverkusen geworden. Bei mir ist es der SC Freiburg. Ich finde, ein Platzunterschied ist okay. Wer ist es bei dir?
Ja, auch der SC Freiburg.
Ja, nimmt man so mit. Platz 5.
Ja, Borussia Dortmund ist das Pilgrim.
Okay. Ich habe Eintracht Frankfurt und bin zumindest stolz, dass ich nicht dem Eintracht Frankfurt Vollhype vor der Saison erliegen bin. Kommen wir gleich noch zu, ne? Aber bist du, kann ja schon mal Spoiler, du warst hier ein bisschen höher und da warst du ja auch nicht der Einzige. Ich habe sie auf 5, am Ende sind sie 8er geworden, ist immer noch deutliche Diskrepanz, einfach weil man guckt, was ist Platz 5 und was ist Platz 8 am Ende des Tages. Aber okay. So, Platz Nummer 4 ist der VfB Stuttgart und bei dir ist es?
Der VfB Stuttgart.
Ey, dein nächster, du bist ein zweiter oder dritter Treffer sein, ne? Du hattest beide Aufsteiger, du bist gut dabei, Ben. Bei mir ist es Bayer 04 Leverkusen. sind Sechster geworden. Ich habe sie in die Champions League gepackt. Okay, ist okay. Dein Platz Nummer 3.
RB Leipzig.
Ey, dein nächster Treffer. Bei mir ist es der BVB. Ich habe BVB und Leipzig, kann ich schon mal spoilern, genau falsch rum. In echt habe ich es jetzt gerade schon gespoilert, ist es RB Leipzig. Platz 2 dann Borussia Dortmund. Bei dir?
Ja, bei mir, wie gesagt, Eintracht Frankfurt. Ich war auch fest davon ausgegangen, noch nach dem Spiel gegen Gala in der Champions League, dass sie das auch noch irgendwie hinbekommen können.
Ja.
Und war dann über die Saison doch sehr überrascht, wie wild und unzuverlässig diese Truppe aufgetreten ist. Finde es nach wie vor echt verrückt, dass die es mit dem Kader geschafft haben, den Europapokal wirklich komplett zu verpassen.
Ich finde, es ist einfach crazy und bei Eintracht sieht man das ganz, ganz krass, wie sich so ein Narrativ innerhalb von 34 Spieltagen wandelt, ne? Auch ich gucke gerade, mache ja auch viele, die sie dann ihre Reaktion auf ihre damalige Prediction posten im Internet, was da über Eintracht Frankfurt geredet wurde, und ich kann es voll verstehen, dass du diesem Hype aufgesessen bist. Das war ja unfassbar, ne? Also sie wurden ja als neue zweite Macht in Deutschland gehandelt und so. Genauso wurde HSV in fast jeder Prediction als direkter Absteiger getippt und jetzt schämen sich alle gefühlt dafür, dass sie das gemacht haben. So, also krass, wie sich das wandelt. Ich habe auf 2 RB Leipzig und 1 ist, glaube ich, ist bei vielen ein Treffer. Ich glaube, es gibt wenige, die das nicht getroffen haben, außer die, die wirklich edgy sein wollten. Es sind die Bayern, ich habe die Bayern und du hast?
Die Bayern.
Jawohl. Gibt es, wenn wir jetzt das doch kurz da sind, neben Wolfsburg, hast du noch eine große Negativ- oder Positiv-Überraschung? Jetzt so, weil wir gerade nochmal drüber gesprochen haben?
Na, Hoffenheim ist schon eine positive Überraschung, würde ich sagen. Ja. Auch wenn die Saison für sie jetzt so ein bisschen bitter ausklang. Es sah ja doch lange nach Champions League aus. Es ist die Europa League, aber man muss sagen, die Europa League steht für diesen Standort dann auch besser als die Champions League, um es mal so zu formulieren.
Ja.
Und wir haben jetzt über den FC St. Pauli auch gesprochen. Also ich hatte nach den so ersten 6-7 Spieltagen nicht den Eindruck, dass sie gegen den Abstieg spielen würden. Deswegen würde ich sagen, so was den Saisonverlauf angeht, ist es schon auch für mich eine Überraschung, dass die am Ende Letzter geworden sind. Und ansonsten, der HSV ist eine positive Überraschung.
Ja, absolut, muss man schon so sagen. Ich finde, negativ kannst du auch durchaus Werder und Köln nennen.
Gerade Köln.
Gerade Werder Bremen, auch wenn ich sie relativ gut einsortiert habe in meiner Prediction, aber da dachte man ja vor der Saison, okay, die waren im Jahr davor kurz mal auf dem Champions-League-Platz. Da haben sie Ole Werner verloren, haben aber Horst Steffen bekommen. So, wir dachten ja alle, okay, scheiße, Werder wird ganz woanders spielen und die beiden Derbys werden ein absolutes Debakel. Und es wurde dann, ein Derby wurde ein Debakel, aber eins halt nicht, ne? Und letztendlich muss man über Bremen und Köln sagen, sie sind, du hast mir mal dieses Meme geschickt, dieses Plakat von den Fürthern. Dieses, ihr seid nur drin geblieben letztes Jahr, weil andere zu blöd waren.
Ja.
Das musst du über Bremen und Köln sagen. Bremen und Köln sind nur drin geblieben, weil Wolfsburg zu spät aufgewacht ist und Heidenheim.
Ich muss sagen, ich verstehe auch nach wie vor nicht, woran es bei Köln gelegen hat. Bei Werder hat es sicherlich daran gelegen, dass die super schlechte Transfers getätigt haben. Das hat alles überhaupt nicht funktioniert. Bei Köln, wenn man sich so den Kader anguckt, das denkt man sich, das muss doch nicht sein. Also allein ja. Elmala, allein in Ragnache müssten eigentlich eine Mannschaft mitziehen können. Auch wenn du dir so Kaminski, Sebulonsen und sowas, das sind alles wirklich eigentlich bessere Bundesligaspieler. Vielleicht ist es irgendwie auch dieser Wechsel mit Kwasniok gewesen zu dem Wagner, der dann auch irgendwie nicht den erhofften Change gebracht hat.
Vor allem Köln steht mit 49 Toren einfach eine Top 10 Offensive, ne? In der Liga.
Ja, es ist merkwürdig.
So, es ist aber auch eine super schlechte mit 63 Gegentoren, ne? Also schlechter, es ist echt nur Wolfsburg und Heidenheim. So, das. Ja, ich glaube, positiv gehe ich mit dir mit. Hoffenheim, ich finde, man kann Stuttgart durchaus als positive Überraschung sehen. Du hattest sie höher. Für mich ist es eine positive Überraschung. Und ich würde, auch wenn es in der Liga vielleicht nicht so ist, aber auf die Gesamtsaison geblickt, würde ich definitiv den SC Freiburg hier noch in den Ring werfen.
Ja, stimmt.
Weil, dass die ins Europa-League-Finale kommen und jetzt, ihr, wenn an dem Tag, wo die Folge rauskommen wird, ihr hört das ja am Mittwoch, wir nehmen gerade am Dienstagabend auf, dass sie für uns, von uns aus gerade gesehen, morgen Abend in Istanbul Europa-League-Finale spielen, das stand absolut nicht, wie man heute so neudeutsch sagt, auf meiner Bingo-Card für diese Saison. Und ich glaube, in der Liga wären sie auch ein, zwei Plätze höher, wenn sie nicht so weit gekommen wären in der Europa-League.
Ja, also das Spiel gegen uns ist ja das beste Beispiel dafür.
Ja, absolut. Und sie sind einen komischen Pfiff von Tobias Welz davon entfernt, im Europa League und vielleicht auch im DFB-Pokalfinale zu stehen innerhalb von einer Woche, ne? Also Hut ab an die Freiburger.
Moin Mädels, Was geht bei den HSV-Frauen?
Hut ab ist eine schöne Überleitung. Dann machen wir das doch jetzt. Kommen jetzt zu Moin Mädels und sagen wir es einmal nochmal offiziell auch da. Herzlichen Glückwunsch. Vor über 17.000 Zuschauern zeigen unsere HSV-Frauen wirklich eine starke Leistung gegen die Bayern-Frauen, unterliegen am Ende knapp mit 0:1, was aber angemessen der Tatsache, wie die Bayern-Frauen dieses Jahr durch diese Liga geflügt sind, ein gutes Ergebnis ist. Es reicht aber komplett, weil Essen in Freiburg nicht über ein 1:1 hinauskommt. Es reicht deshalb für einen Klassenerhalt und damit ist der doppelte Klassenerhalt eingetütet. Und Ben, wollte jetzt gar nicht groß, dass da große Reden schwingen, aber doppelter Klassenerhalt, das schmeckt schon sehr gut, oder?
Ja, das ist auch für den Standort gut, ne? Also wir erinnern uns an die Bilder von vor fast einem Jahr, als auch die beiden Teams gemeinsam im Rathaus waren. Und dass nicht eins wieder runter muss, ist natürlich super, dass die Punkteausbeute irgendwie auch so verbesserungswürdig ist, das ist klar. Aber am Ende geht es auch darum, andere Mannschaften hinter dir zu lassen. Und das haben die HSV-Frauen auch getan. Und deswegen, ja, Glückwunsch zum Klassenerhalt.
Ja, absolut. Vor allem, wenn du dir anguckst, letztes Jahr war es ja sogar so, dass ein Jena mit 10 Punkten drin geblieben ist, weil Potsdam genau einen Punkt geholt hat, ne? Also, es ist bei den Frauen sind es doch manchmal teilweise echt andere Voraussetzungen, weil diese Diskrepanz in der Liga so groß ist. Und es waren ja wirklich auch viele Spiele dabei, wo du einfach gemerkt hast, die geben alles, aber die sind einfach chancenlos. Komplett. So, und deswegen würde ich sagen, es ist gut für den HSV, für die HSV-Frauen, dass sie drin geblieben sind, dass du jetzt ein Jahr das Geld mitnimmst, dass du, das muss man ja auch mal sagen, der HSV stellt nach Union Berlin die Mannschaft mit den meisten Fans pro Spiel durchschnittlich im Stadion bei einem Heimspiel. Auch das ist gut für den Standort Hamburg. Da können wir auch mal einen großen Respekt an die HSV-Fans loswerden, dass sie die Frauen da in der Form auch so gut unterstützt haben. Das ist nicht selbstverständlich. Oh, wenn man sich andere Vereine einfach anguckt in Fußball-Deutschland, wo auch große Männervereine hinterstehen und was die für Fans haben bei ihren Spielen, zu was Hamburg jetzt hatte. Und letztendlich nimmst du ja jetzt nochmal das TV-Geld in der Frauenliga mit, was schon mal ein Riesenvorteil ist gegenüber Mainz und Stuttgart, die jetzt aufsteigen. Du kannst nochmal neue Verstärkungen holen. Du hast den Kader ja schon im Winter sehr gut verstärkt eigentlich. Trainerposition wird jetzt nochmal so eine Kiste oder Trainerinnenposition. Je nachdem, ob es ein Mann oder eine Frau wird. Ich fände es auch charmant, wenn man mit Cardoso weitermacht, sage ich dir ehrlich, wie es ist. Weil einfach von den puren Ergebnissen, ich habe jetzt auch nicht so viel gesehen von den Spielen selber, aber hat einen guten Job gemacht, hat die Mannschaft sehr stabilisiert, auch die Niederlagen, die kassiert worden sind, sehr knapp gewesen immer. Also wenn er darauf Bock hat, warum nicht? Es wäre sehr charmant, Cardoso als Frauentrainer für eine ganze Saison. Ich glaube, da kann jeder, steckt das Herz von jedem HSV-Fan ein bisschen höher. Und der Typ liebt diesen Verein ja auch. Also wenn man sich anguckt, wofür der sich hingegeben hat teilweise in den letzten 10, 15 Jahren, ist unglaublich, oder?
Ja, absolut. Irgendwie so ein Typ, den du immer anrufen kannst und der immer bereit ist zu helfen. Ja. Also echt, echt, echt cool.
Ja, der Latino-Neururer, wenn man so will. Ja. Gut, dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Band, wir müssen noch eine kleine Ankündigung machen. Und zwar für mich geht es jetzt ab Samstag eine Woche in die Türkei. Und auch du sollst mal eine Woche durchschnaufen können. Nicht nur ich, aber du auch. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir nächste Woche eine Woche Pause machen. Danach kommen wir nochmal für zwei Live-Folgen, also die wir live aufnehmen zum Zeitpunkt, zurück. Und dann sind wir gerade dabei, ein paar schöne Sommerfolgen für euch vorzuproduzieren. Die werdet ihr dann hören könnt, die auch ein bisschen länger sind als das, was wir hier normalerweise machen. Aber die sollen auch dafür sein, dass man sie vielleicht auch auf ein paar Tage aufgeteilt hören kann. Oder wenn man ein bisschen mehr Zeit hat im Sommer. Man sitzt im Garten, man denkt sich so, oh, jetzt habe ich 2 Stunden Zeit, mache jetzt irgendwas, will was nebenbei hören. Dafür sollen diese Folgen sein. Bin gespannt auf euer Feedback. Aber genau das haben wir vor, dass wir beide dann auch während der WM auch noch mal ein bisschen uns auch auf die WM konzentrieren können, auch mal ein bisschen WM gucken können, Luca und Miro anfeuern können, natürlich die deutsche Nationalmannschaft anfeuern können. Die Saison beim HSV machen wir, glaube ich, einen fetten Haken dran. Das war richtig gut. Das hätten wir so nicht gedacht. Und ja, wir kommen dann nochmal in 2 Wochen zurück, gucken dann nochmal auf den Kader. Ich glaube, so viel kann ich nochmal schon mal spoilern. Und vergeben auch Saison-Awards. Das sind so die nächsten 2 Wochen, die wir jetzt tun werden. Und damit, hast du noch was du loswerden willst aus der aktuellen Saison, Ben?
Also ich hoffe doch für Lionel Messi, dass er ja bei der WM mit Nicolas Capaldo zusammenspielen darf.
Ja, absolut. Das hoffen wir alle. Für Capi sind alle Daumen gedrückt.
Jo.
Und dann, das ist auch ein schöner Schlusssatz, dann würde ich sagen, das war eine Halbzeit HSV für diese Woche und auch für die nächste. Ne? Denkt dran, macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.